recht herzlich begrüßen und freue mich mit euch die nächste Zeit in dem Wort zu verbringen. Lasst uns zusammen aufschlagen das Buch Daniel Kapitel 4 und wir betrachten heute ein Thema auf der Grundlage von den Versen 25 bis 34. Daniel Kapitel 4, Vers 25 bis 34. Das ist die Seite 978. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später nämlich erging er sich auf seinem Königspalast in Babel. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ich möchte noch einmal beten. Unser Vater im Himmel, wir beugen uns vor deiner Herrlichkeit und beten dich an. Schenk uns Gnade, Herr, über diesen Text nachzudenken und über das, was wer du bist und was du getan hast. Und schenk uns Gnade, Herr, danach zu trachten und zu streben, zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, wie Nebukadnezar es tat. Dir zu Ehren bitte ich. Amen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das unter vielen Menschen sehr verhasst ist. Und die Menschen hassen dieses Thema, weil sie sich einen Gott in ihren Verstand kreiert haben oder sich einen Gott vorstellen, der nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Aber wer den Gott der Bibel liebt, der liebt dieses Thema. Und dieses Thema heißt Gottes Souveränität. Es gibt wahrscheinlich keine andere Wahrheit über Gott, die bei vielen Menschen verhasst ist und die von ihnen mit Füßen getreten wird, wie die Souveränität Gottes. Die Menschen gestatten Gott, überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron zu sitzen. Und ich möchte dazu sagen, dass ich meine Botschaft oder die Gedanken, die ich in meine Botschaft hineingelegt habe, von sehr treuen Männern Gottes, nämlich von 3, mich auch beraten lassen habe. Zum einen Spurgeon, Jonathan Edwards und Arthur Pink.
Und viele Gedanken, die ich hier aufgeschrieben habe, habe ich von Ihnen übernommen. Viele Menschen gestehen Gott zu, der Schöpfer zu sein, der die Himmel und die Erde gemacht hat, der die Menschen erschaffen hat. Sie erlauben es Gott, die Erde festzuhalten mit seiner gewaltigen Hand, sodass sie nicht wankt. Gott darf die Meere zurückhalten und zu ihnen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das gestatten die Menschen Gott. Sie gestehen Gott zu, ein Gott der Liebe zu sein, der ihre Nöte und ihre Wünsche erfüllt. Aber wenn Gott anfängt, seinen Thron zu besteigen, wenn Gott anfängt, der zu sein, der er ist, dann fangen seine Geschöpfe an, mit den Zähnen zu knirschen und zu sagen, das ist nicht mein Gott. Dieser Gott ist ungerecht. Diesen Gott hassen wir. Wie kann ein liebender Gott Menschen verdammen und in die Hölle werfen? Die Menschen lieben es nicht, wenn Gott auf dem Thron sitzt und herrscht und über alles verfügt, was er geschaffen hat. Sie fangen an, gegen ihn zu toben, ihn zu verachten und sich gegen ihn aufzulehnen. Und so wie wir im Psalm 2 lesen, dass die Menschen toben, die Nationen toben gegen den, der auf dem Thron sitzt. Aber was macht Gott? Er lacht über sie und spottet über sie. Wie zwei Ameisen, die 2 Meter vor dir stehen und sagen, diesen Riesen werden wir jetzt überwältigen. Und sie toben und du hörst es nicht einmal. Gott ist noch viel größer als wir gegenüber die Ameisen. Die Tatsache, dass die Menschen diesen Gott verachten und gegen ihn toben, ändert nichts daran, dass Gott Gott ist. Und das Thema Gottes Souveränität ist ein wichtiges Thema, das wir immer wieder in unseren Gedanken haben sollten. Und ich möchte heute über das Thema in 2 Punkten sprechen. Zum einen, was ist die Souveränität Gottes? Und im zweiten Teil schauen wir uns den Punkt an, wohin muss uns die Souveränität Gottes führen? Was ist die Souveränität Gottes? Ich möchte dazu 4 Personen anführen, die 3 von ihnen sind mittlerweile schon gestorben und einer lebt noch. Zum einen Jonathan Edwards. Wie definiert er die Souveränität Gottes? Er sagt, die Souveränität Gottes ist das Recht von Gott, nach seinem eigenen und vollkommenen Willen zu handeln und mit seiner Schöpfung nach seinem Wohlgefallen zu verfügen. Arthur Pink, er führt die Souveränität Gottes etwas weiter aus und sagt, was meinen wir mit diesem Ausdruck? Wir meinen die Herrschergewalt Gottes, die Königswürde Gottes, die Göttlichkeit Gottes. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, sagen wir, dass Gott Gott ist. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, sagen wir, dass Gott der Allerhöchste ist, der seinen Willen tut in dem Heer des Himmels und unter den Bewohnern der Erde, sodass niemand seine Hand wehren kann, noch zu ihm sagen kann, was machst du? Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, sagen wir, dass er der Allmächtige ist, der Inhaber aller Macht im Himmel und auf Erden, dass niemand seinen Rat zunichte, seine Absichten durchkreuzen oder seinem Willen widerstehen kann. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, dann sagen wir, dass er herrscht unter den Heiden, dass er Königreiche aufrichtet, andere niederreißt und den Lauf der Dynastien bestimmt, wie es ihm gefällt. Wenn wir sagen, dass Gott souverän ist, sagen wir, dass er der alleinige, gewaltige ist, der König aller Könige und Herr aller Herren. So ist der Gott der Bibel. Und Steve Lawson, der Mann Gottes, der heute noch lebt, er spricht über die Souveränität Gottes in dieser Weise. Er sagt, die Souveränität Gottes ist nicht eine zweitrangige Lehre, die irgendwo in einer obskursen Ecke der Bibel versteckt liegt. Stattdessen ist die Lehre das Grundgestein der ganzen Heiligen Schrift. Sie ist der Mount Everest der biblischen Lehre. Die Wahrheit, die jede Theologie überragt. Vom ersten Vers an erklärt die Bibel unverhohlen, dass Gott da ist und dass Gott regiert. Mit anderen Worten, er ist Gott, nicht nur dem Namen nach, sondern in Wirklichkeit. Gott tut, was ihm gefällt, wenn es ihm gefällt, wo es ihm gefällt, wie es ihm gefällt und mit wem es ihm gefällt, wenn er unwürdige Sünder rettet. Alle anderen Lehren des christlichen Glaubens müssen mit dieser grundlegenden Wahrheit in Einklang gebracht werden. Spurgeon spricht über die Souveränität Gottes in dieser Weise. Er sagte, die Kinder Gottes sollten für nichts ernstlicher kämpfen als für die Herrschaft ihres Meisters über die ganze Schöpfung, für Gottes Königherrschaft über alle Werke seiner Hände, für den Thron Gottes und sein Recht, auf diesem Thron zu sitzen. Für diejenigen, die die Predigtnotizen mitschreiben, ich habe das ein bisschen anders ausgedrückt, aber aus diesen ganzen Definitionen aufgeschrieben. Mit der Souveränität Gottes meinen wir die biblische Lehre von Gottes Herrschergewalt. Es bedeutet, dass Gott auf dem Thron sitzt und über alle und alles regiert und völlig gerecht und in Übereinstimmung mit seinem Willen sowohl das Gute als auch das Böse zu seiner Ehre lenkt, bewirkt und verrichtet. Dabei kann kein Mensch sich Gott widersetzen, ihn an seinem Vorhaben behindern oder ihn das kommt noch vielleicht in der Predigt dann später. Gott entscheidet, ob du groß oder klein bist, begabt oder unbegabt. Gott entscheidet, ob du groß oder klein, begabt oder unbegabt, schön oder nicht schön, arm oder reich bist. Gott entscheidet, wen er rettet und wen er verstockt. Alles, was Gott tut, ist gut und gerecht. Über die Souveränität Gottes möchte ich zuerst über die natürlichen und zeitlichen Gaben sprechen, die aufzeigen, dass Gott schon hier souverän ist. Gott hat nicht allen Geschöpfen gleich viel Glück gegeben, das sehen wir. Nicht alle hat Gott eine gleichwertige Position in der Schöpfung gegeben. Allein wenn du die Menschen anschaust, auch schon hier, dich umschaust. Der eine ist groß, der alle um einen Kopf überragt, so wie das Saul gewesen ist. Der andere ist so klein, dass er auf einen Baum klettern muss, um Jesus zu sehen. Einer hat kräftige Muskulatur und ist gut aussehend, der andere ist ein Schwächling und mit einer Hühnerbrust. Wie viele blinden Menschen gibt es, die sich niemals an der Sonne erfreut haben? Wie viele taube Menschen gibt es, die nie den wundervollen Klang von Musik wahrgenommen haben? Wenn du auch auf die Straße gehst, in der Stadt, am Wochenende, siehst du Menschen in modischer und dynamischer Kleidung, andere dagegen nicht. Die einen werden aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes wirken anziehend auf andere Menschen. Mit ihnen ist man gerne zusammen, man unterhält sich gerne mit ihnen, während die anderen nichts Anziehendes an sich haben. Sie sind überhaupt nicht interessant für die Gesellschaft. Der eine ist in Wort und in der Rede sehr gewandt. Er kann sich sehr gut ausdrücken, Dinge sehr gut erklären. Der andere stottert und bringt keinen richtigen Satz heraus. Der eine ist sehr raffiniert in seiner Denkweise. Er sticht heraus, so wie Sokrates, Plato oder Goethe. Die anderen sind sehr oberflächliche Denker. Du kannst sie unterweisen, du kannst sie belehren. Und Deswegen haben sie immer noch nicht einen großen Geist. Keiner von uns hat wahrscheinlich einen Einstein oder Pythagoras oder einen Newton gesehen oder getroffen. Während die einen unwiderrufliche und logische Formeln aufstellen zur Berechnung des Gewichts eines Sterns, kannst du dem anderen eine mathematische Gleichung 1000 Mal erklären, er wird es immer noch nicht blicken. Während der eine ein fotografisches Gedächtnis hat und überhaupt nicht lernen muss und gute Noten schreibt, muss der andere wochenlang sich den Unterrichtsstoff einprägen und immer wieder schreiben und schreiben, eine Seite nach der anderen, und schreibt immer noch nur eine befriedigend. Zwei Schüler besuchen die gleiche Schule, werden vom gleichen Lehrer unterrichtet und beide lernen exakt den gleichen Stoff, in der gleichen Zeit. Aber der eine schreibt eine 1 und der andere schreibt eine 4. Was nicht vorhanden ist, kann nicht verbessert werden. Und jeder sieht es unter uns, dass wir angeborene Unterschiede an uns haben. Warum ist das so? Warum hat Gott dem einen Schönheit geschenkt und dem anderen nicht? Warum gab Gott dem einen alle Sinne und dem anderen nur einen Teil davon? Bei dem einen sind die Sinne sehr ausgeprägt und er hat ein leichtes Leben deswegen. Und der andere, er hat einen sehr trägen und stumpfen Körper, mit dem er sich abquält. Das ganze Leben. Warum wird einer geboren als ein Thronfolger und der andere als ein Sohn eines Bauerns? Warum schläft der eine im Palast und der andere auf einer Stadtbank? Warum kann einem die Krankheit nichts anhaben, während der andere durch die Welt taumelt und nur von Krankheit geplagt wird, immer wieder krank? Warum stirbt der eine mit 80 Jahren und ist sogar seines Lebens schon so satt, dass er nicht mehr leben möchte, während der andere gerade 30 geworden ist, im erblühten Alter, und es passiert ein Autounfall und er stirbt? Warum ist es so? Es gibt keine andere Antwort außer die, dass es Gott so gefallen hat. Es gibt keine andere Antwort als die, dass Gott irdische Segnungen entsprechend seinem Wohlgefallen ausgeteilt hat und gesagt hat, ist mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, wie ich will. Jeder von uns hat in einem Begabungen und Vorteile dem anderen gegenüber. Dies sollte uns aber nicht dazu verleiten, sich über uns, über den anderen zu erheben und zu rühmen. Dir sagt die Bibel, was hast du, was du nicht empfangen hast? Und wenn du es hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Es sind Gaben Gottes, die zu seiner Ehre eingesetzt werden müssen. Und wenn du eine Gabe hast und der andere nicht, in einem Bereich, Entschuldigung, dann danke Gott, dass du diese Gabe hast und setze sie zur Ehre Gottes ein. Begehre nicht, was dein Nächster hat, wenn du die Gabe, die dein Nächster hat, nicht hast. Danke Gott, wenn du weniger als andere besitzt, weil so liegt weniger Last auf deinen Schultern. Je geringer die Last, desto weniger hast du auf dem Weg zum Himmel zu stöhnen. Erkenne Gottes Güte sowohl im Zuteilen wie auch im Verwehren der Gaben, die du hast oder eben nicht hast. Das waren zeitliche Gaben, aber genauso müssen wir auch über rettende Gaben sprechen. Wenn es um die zeitlichen Gaben geht, um irdische Gaben, werden noch viele Menschen mitkommen und sagen, ja, Gott hat es so ausgeteilt. Wenn wir aber auch in der Errettung Gott die gleiche Souveränität zusprechen, kommen viele nicht mehr mit. Sie stehen auf und gehen weg und sagen, nein, das ist nicht unser Gott. Dieser Gott ist ungerecht. Aber warum wird hier das Recht Gottes bestritten? Die Errettung ist nicht eine Frage des Rechts. Kein einziger Mensch hat das Recht auf Errettung. Es ist eine Frage der Gnade, die Gott den einen gibt und den anderen vorenthält. In Adam sind wir alle gefallene Geschöpfe. Hast du jemals in der Bibel gelesen, dass ein Engel, ein gefallener Engel, Gott der Ungerechtigkeit anklagt? Der Engel hat nur einmal gesündigt und Gott hat ihn für immer bestraft und ihn verwahrt bis zur ewigen Verdammnis. Und am Ende wird der Teufel und seine Engel in den feurigen Pfuhl hineingeworfen. Hat nur auch nur ein Engel gesagt, Gott, du bist ungerecht? Sowas lesen wir nicht in der Bibel. Du hast tausendmal mehr gesündigt an einem Tag wie ein gefallener Engel, der nur einmal gesündigt hat am Anfang und verdammt wurde für alle Ewigkeit. Dennoch ist Gottes Gnade noch über dir und Gott hat dich noch nicht vernichtet. Willst du Gott einer Ungerechtigkeit anklagen, wenn es ihm gefallen hat, viele Menschen zu erretten und die anderen ihrer Verdammnis dorthin, wo sie sowieso unterwegs sind, zu belassen? Warum hat sich Gott über dich erbarmt? Warum sitzt du heute in der Kirche, während einer, den du vielleicht gut kennst, heute in der Sünde lebt und sich vielleicht draußen irgendwo aufhält und betrinkt und überhaupt nicht an Gott glauben möchte? Wie kommt es, dass zwei Schwestern in der gleichen Kirche sind, auf derselben Bank sitzen, den gleichen Prediger hören, beide gleich gut zuhören, beide gleich die Bibel mitlesen, aber die Auswirkung unterschiedlich ist? Während die eine von ihrer Sünde überführt wird und gerettet wird, geht die andere unberührt nach Hause und lebt das gleiche Leben wie zuvor. Warum ist das so? Wo liegt die Ursache? Sie wurden von derselben Mutter gestillt, von denselben Eltern aufgezogen. Vielleicht sagst du, ja, die eine hat das Evangelium angenommen und die andere eben nicht. Okay, aber wer hat es sie annehmen lassen? Wer hat ihnen Glauben geschenkt? Oder wer hat der einen den Glauben geschenkt? Wer hat der einen Wiedergeburt geschenkt? Wer hat der einen Buße geschenkt? Das war Gott. Gott allein. Bemühe dich nicht, irgendwelche Entschuldigungen für die Unerretteten zu finden. Die wirst du nicht finden. Gott macht den Unterschied, weil er souverän ist. Möchtest du dich wirklich entreißen und sagen, dass Gott ungerecht ist? Die Menschen, die so etwas denken, sie vergleichen das oft mit einem Beispiel. Wenn ein Vater, der mehrere Kinder hat, aber seine ganze Gnade und Güte und seine Liebe nur einem Kind gibt. Das ist doch ungerecht. Ja, natürlich ist es ungerecht. Aber dieses Beispiel kannst du nicht auf Gott anwenden. Gott ist nicht Vater von den Ungerechten. In diesem Bezug ist Gott ein Richter und die Ungerechten nicht Söhne, sondern Angeklagte. Deswegen passt dieses Beispiel nicht auf Gott. Die Gerechtigkeit Gottes steht nicht im Widerspruch zu seiner Barmherzigkeit. Man muss sagen, die Verdammnis ist ein Produkt Gottes Gerechtigkeit. Die Erwählung oder die Errettung ist ein Produkt Gottes Gnade. Und wenn wir sagen, dass Gott herrlich ist, was meinen wir damit? Gottes Herrlichkeit sind alle Eigenschaften Gottes zusammengenommen. Nun gibt es Menschen, die nur eine Eigenschaft betonen, nämlich zum Beispiel, Gott ist ein Gott der Liebe. Diese Eigenschaft wird so gerne hervorgehoben. Aber du wirst Gott, den Gott der Bibel, niemals verstehen, wenn du über ihn sprichst, dass Gott ein Gott der Liebe ist, aber vergisst, über ihn zu sprechen, dass er auch ein Gott des Zornes ist. Die Liebe wird niemals, Gottes Liebe wird niemals so herrlich sein, wenn du nicht auch, auch an einen Gott des Zornes glaubst. Weil Gott sich mit allen seinen Eigenschaften offenbart hat und nicht nur auf eine Weise. Würde Gott zum Beispiel nur seine Weisheit offenbaren und dabei seine Heiligkeit auslassen, dann hätte er seine Weisheit nicht vollkommen offenbart, weil ein Teil von Gottes Weisheit ist heilig. Es ist eine heilige Weisheit, sagte Jonathan Edwards. Würde Gott auf der anderen Seite seine Heiligkeit offenbaren, nicht aber seine Weisheit, würde er seine Heiligkeit nicht vollkommen offenbaren, weil die Heiligkeit weise ist. Die eine Eigenschaft zeigt auf die andere und die andere wiederum auf eine nächste. Und auf diese Art und Weise, alle Eigenschaften zusammengenommen, machen Gottes Herrlichkeit aus. Und genauso ist es auch mit der Gerechtigkeit und Gnade. Die Herrlichkeit der Gnade Gottes wird erst im Lichte seiner Gerechtigkeit herrlich und nicht anders. Das Gleiche gilt auch für Gottes Souveränität. Gottes Gnade ist souverän. Gott offenbart sich in seinen Eigenschaften nicht isoliert, sondern vollkommen. Und das ist seine Herrlichkeit. In dem Moment, wenn du aufgrund eines Streites mit deinem Nächsten zornig wirst, verleugnest du die Tatsache, dass Gott souverän ist. Weil in diesem Moment möchtest du Kontrolle über diese Situation behalten. Weil sie dir aber nicht gegeben wird von deinem Nächsten, wirst du zornig und verleugnest die Tatsache, dass Gott diese Situation kontrolliert. Wenn du dein Kind zum wiederholten Mal anschreist, weil deine Geduld am Ende ist, weil er nicht das tut, was du ihm zum gefühlt tausendsten Mal gesagt hast, weil er die Dinge falsch macht, verleugnest du die Tatsache, dass Gott souverän ist und auch über diese Situation herrscht. Wenn du gegen deinen Nächsten übel nachredest, weil dieser Mensch vielleicht so ein Schwächling ist oder wieder etwas nicht verstanden hat oder wieder etwas getan hat, was dir nicht gefallen hat, oder wieder krank geworden ist, und du redest übel nach, verleugnest du die Tatsache, dass Gott souverän ist. Dem einen hat er Krankheit gegeben und immer wieder, und dem anderen schenkt er Gesundheit. Warum tust du den Mensch dafür beschuldigen? Gott ist es, der herrscht und auf dem Thron sitzt. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dass Gott souverän ist, willst du dich gegen Gott erheben und ihn fragen, was tust du? Der König Nebukadnezar, er hat gedacht, dass er Kontrolle hat über die Situation. Er ist auf das Dach gestiegen und hat sein Reich angeschaut. Und hat gesehen, wie herrlich er doch ist. Und hat dabei Gott vergessen. Und deswegen hat Gott ihn zu dem gemacht, der er war, ungefähr 7 Jahre lang. Ein Menschenwolf, kann man sagen. Oder ein ochsenähnliches Tier, der sich nicht gepflegt hat. Der total verstandlos gewesen ist. 7 Jahre lang Gras gefressen hat. Dem die Nägel angefangen hat zu wachsen und die geworden sind wie Krallen und auf denen das Tau der Erde gefallen ist und er zusammen mit den Ochsen gelegen ist. Ein verrückter Mensch. Gott hat seine Ebenbildlichkeit von ihm geraubt, weil er die Tatsache verleugnet hat, dass Gott souverän ist. Und deswegen, noch bevor im Vers 28 haben wir gelesen, noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Gott ist souverän. Und du darfst niemals die Tatsache verachten, wenn du in deiner Familie lebst, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du irgendwelche Dinge tust oder wenn du irgendetwas über deinen Nächsten denkst. Vergiss niemals, dass Gott souverän ist und alles unter Kontrolle hat. Und wenn dein Kind vergesslich ist, dann denke darüber nach, dass Gott souverän ist und ihn mit dieser Vergesslichkeit geschlagen hat. Um sich dadurch auch in einer gewissen Art und Weise zu verherrlichen. In dem Buch Daniel haben wir immer wieder gelesen, dass Gott souverän ist. Wenn das Buch Daniel etwas lehrt, so dass Gott souverän ist. Kapitel 1 haben wir gelesen, dass Gott den Kämmerer das Herz erweicht hat, dass er auf Daniel gehört hat und seine Freunde und sie Gemüse essen lassen hat, damit sie sich nicht verunreinigen von dem Tisch des Königs. Daniel hat immer wieder zum König Nebukadnezar gesprochen, das was er hat und das was er ist, hat er von dem König, von dem Höchsten, von Gott des Himmels und der Erde geschenkt bekommen. Gott hat ihn dazu ausgerüstet. Der König wollte das nicht hören und Gott hat ihn geschlagen. Weil wir lesen im Jesaja Kapitel 42, Vers 8, dass Gott der Herr ist und seine Ehre gibt er niemandem. Wir kommen zum zweiten Teil. Wohin muss uns die Souveränität Gottes führen? Als erstes Gottesfurcht. Die Souveränität Gottes führt uns, soll uns, muss uns dazu führen, dass wir Gottesfurcht haben. Was ist der Höhepunkt der menschlichen Verdorbenheit? Wir lesen es in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 18, wo Paulus die Lehre von der totalen Verdorbenheit wiedergibt. Wo er sagt, dass der Mensch und sein ganzes Wesen, alles was der Mensch ist, am Verstand, an den Worten, und an den Taten total ungerecht ist und handelt. Und was ist der Höhepunkt? Im Vers 18 kommt er zum Höhepunkt der totalen Verdorbenheit des Menschen. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Aber wenn ein Mensch anfängt, sich dessen klar zu sein, dass Gott derjenige ist, der herrscht, fängt er an, Gott zu fürchten. Im Sprüche Kapitel 1, Vers 7 lesen wir, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Schau dir im Vers 27 da begann der König und sprach in unserem Predigtext, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zur Ehre meiner Majestät? Schau diesen Kontrast an zwischen Vers 27 und dann im Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor. Siehst du diesen Kontrast? Als erstes schaut der König Nebukadnezar auf sich. Jetzt, wo Gott ihn geschlagen hat, schaut er auf Gott. Er erhebt seine Augen auf Gott. Hast du schon einmal mitten in einem Streit, in einer Situation, in der du dich beleidigt hast oder zornig wurdest, zu der göttlichen Majestät aufgeschaut? Und daran gedacht, dass Gott souverän ist und über die Situation verfügt, die dir gerade nicht passt. Hat sich dann dein Herz mit Ehrfurcht Gottes erfüllt? Von seiner Erhabenheit, von seiner Größe, von seiner unaussprechlichen Heiligkeit, von seiner vollkommenen Gerechtigkeit? von seiner unwiderstehlichen Macht und seiner souveränen Gnade? Verstehst du, was es bedeutet, seine Errettung mit Furcht und Zittern zu schaffen, wie es in Philipper 2,12 heißt? Furcht bedeutet natürlich nicht eine sklavische Furcht, sondern Furcht bedeutet hier die Furcht davor, Gott nicht zu ehren mit der Ehre, die ihm gebührt. Die Ehrerbietung, die Gott gebührt. Als zweites muss uns die Souveränität Gottes zum bedienungslosen Gehorsam führen. Als zweites bedienungsloser Gehorsam. Manche verkehren die Souveränität Gottes in das Leben voller Sünde. Wenn Gott souverän ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Es kann ja nichts geschehen, was ich nicht will. Wir haben diese Woche hatten die Kinder Ferien und wir hatten, ich war auch einige Tage zu Hause, die Möglichkeit gehabt, jeden Tag am Frühstückstisch über die Souveränität Gottes zu sprechen. Und dann hat einer meiner Söhne gesagt, ja, er hat einmal einem Mitschüler gesagt, dass Gott alles plant und dass nichts geschieht, was Gott nicht will. Und dann hat der andere gesagt, okay, das heißt, wenn ich dich jetzt schlage, dann war das auch ein Plan Gottes, oder? Wenn Gott souverän ist, bedeutet es nicht, dass du das machen kannst, was du willst und einen Freibrief zum Sündigen hast. Du bist für das, was du tust, verantwortlich. Das ist eine gotteslästerliche Schlussfolgerung, die wir verwerfen müssen. Die Souveränität Gottes führt uns zum exakten Gegenteil, zum bedienungslosen Gehorsam. Praktisch bedeutet es, dass der Christ zum Wort Gottes flüchtet. Dort, wo er den Willen Gottes erfährt und danach zu leben strebt, zur Ehre Gottes. Das ist eine angemessene Haltung, wenn man verstanden hat, dass Gott souverän ist. Natürlich, wenn etwas geschieht und wenn dieser Junge dem anderen eine Backpfeife gibt und es schon geschehen ist, dann müssen wir, wenn wir an die Souveränität Gottes glauben, sagen, dass es auch unter der souveränen Macht Gottes gestanden ist. Weil nichts geschehen kann, was geschehen ist, ohne Gottes Wille. Aber Gott wird das verdammen, wird das verurteilen, was sein offenbarter Wille oder was seinem offenbarten Willen, wie wir es in der Heiligen Schrift lesen, entgegensteht. Und wird jedem Menschen, der die Souveränität Gottes zur Verantwortung gebraucht für sich selbst oder als Freibrief zur Verantwortung ziehen. Als drittes muss die Souveränität Gottes in uns eine völlige Ergebung verursachen. Eine völlige Ergebung. Das bedeutet, wir als Menschen meinen oft, dass wir das, was wir besitzen, verdient haben. Unser Besitz ist unser Eigentum, unsere Pläne, unsere Klugheit, unser Fleiß. Alles, was wir tun, alles, was wir planen und es in Erfüllung geht, dann meinen wir, dass wir ein Anrecht auf diesen Erfolg haben. Wir verdienen, von einer glücklichen Familie umringt zu sein. Wir verdienen die Dinge, die wir haben. Das Haus haben wir mit unseren Händen gebaut. Für das Auto haben wir uns eine lange Zeit Ersparnisse ansammeln müssen. Wir verdienen es doch. Und wir denken dann, keine Macht der Welt hat das Recht, in unserer Familie einzudringen und eines unserer Familienmitglieder niederzustrecken. Aber wenn dann tatsächlich doch Enttäuschungen kommen in unser Leben, Geldnot oder Tod, dann wagen wir es, unsere Stimme gegen Gott zu erheben. Doch einer, der die Souveränität Gottes geschmeckt hat, er verstummt und wird in tiefer Ergebung bekennen, so wie Hiob. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Er wird sogar noch mehr sagen als das. Er wird Gott dankbar sein, dass Gott mit ihm nicht so streng umgegangen ist, wie er es eigentlich verdient hätte. Arthur Pink sagt, wenn Gott entscheidet, Armut, Krankheit, schmerzlichen Verlust durch Tod zu senden, dann mag das Herz aus jeder Pore bluten. Es wird dennoch sagen, der Richter der ganzen Erde handelt gerecht, dein Wille geschehe. Wir haben das letzte Mal von Pauls Predigt gehört, wie Gott beschlossen hat, die zwei Söhne Elis zu töten. Und deswegen haben sie sich nicht mehr umkehren lassen. Wahrscheinlich werden wir es noch betrachten, aber wenn es dann soweit ist und ein Bote zu Eli kommt und sagt, deine zwei Söhne sind getötet worden, dann muss Eli in völliger Ergebung bekennen und sagen, er ist der Herr, er tut, was ihm wohlgefällt. Nichts anderes bringt Eli aus seinem Mund heraus. Und das ist auch ein richtiges Bekenntnis. Gott ist der Herr, er tut, was ihm wohlgefällt. In dem Gleichnis von den Talenten, als die Arbeiter im Weinberg, die ganz am Anfang dabei gewesen waren, gesehen haben, dass der Herr über den Weinberg den Arbeitern, die nur eine Stunde gearbeitet haben, einen Denar gibt, so haben sie ihre Hände gerieben. Wir bekommen mehr. Aber nachdem sie auch nur einen Denar bekommen haben und sich aufgeregt haben, hat Gott gesagt, habe ich nicht das Recht, mit dem Meinen das zu tun, was ich will? Dir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, du bist der Herr, du tust, was dir wohlgefällt. Als viertens muss uns die Souveränität Gottes eine tiefe Dankbarkeit und Freude herausbewirken. Eine tiefe Dankbarkeit und Freude. Wenn die Dinge so laufen, wie wir es möchten, dann sind wir schnell dazu geneigt, voller Freude Gott gegenüber und dankbar zu sein. Die Erkenntnis, dass Gott souverän ist, sollte uns aber nicht weniger dankbarer machen und fröhlich stimmen, selbst wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es eigentlich wollten. Wenn du an die vergangene Woche denkst, du warst unterwegs, warst auf einer Reise erfolgreich und du wusstest, dass am Ende, als du zu Hause wieder angekommen warst, dass du Gott dafür danken musstest, dass er zum einen dich bewahrt hat, vielleicht den Flugzeugpilot gesegnet hat oder den Zugführer oder dich selbst, der du im Auto unterwegs warst und dass Gott deine Familie bewahrt hat. Natürlich dankst du dann Gott für die Reise. Das stellt kein Problem für dich dar. Aber stelle dir vor, die Reise wäre nicht erfolgreich gewesen. Du würdest einen Unfall machen. Oder zu Hause während deiner Abwesenheit würde etwas passieren, was du dir niemals in deinen Verstand kommen lassen hast. Eine Tragödie. Wärst du bereit, auch dafür Gott zu danken und dich trotz allem in Christus zu freuen? In Amos Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Viele meinen oder fragen sich, wie kam der Sündenfall zustande? Wollte Gott den Sündenfall? Wenn du an die Souveränität Gottes glaubst, dann musst du mit tiefer Bekenntnis sagen, ja, Gott wollte nicht nur den Sündenfall, er hat den Sündenfall bestimmt, dass es geschehen soll. Weil wir lesen über Jesus Christus, dass er noch vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt wurde, von Gott dem Vater sein Leben zu lassen. Das war vor Grundlegung der Welt. Wann kam der Sündenfall? Nach Grundlegung der Welt. Vielleicht sagst du, es war Gottes Vorauswissen. Nein, Gott weiß etwas voraus, weil er das beschlossen hat, was er, und deswegen weiß er es voraus. In Jesaja lesen wir, dass Gott das Licht und die Finsternis schafft. Der Teufel und die Engel des Teufels sind nichts anderes wie Werkzeuge in Gottes Hand. Er verfügt über das Gute und über das Böse. Es überrascht ihn nichts, es kommt ihm nichts zuwider. Er bestimmt alle, setzt fest und regiert über alle. Und wenn du fragst, wozu? Zu seiner Verherrlichung. Aber so, er wirkt so, dass er selbst von Bösem getrennt wird, so wie es ein Prophet sagt, dass Gottes Augen nicht mal das Böse anschauen. Er ist rein. Er trägt das Böse nicht in sich selbst, aber er verfügt über das Böse, er schreibt das Böse und er lenkt es zu seiner Verherrlichung. Auch das Böse, was die Brüder von Josef getan haben, lenkte Gott, so wie Josef genau das bekennt, was wir bekennen müssen, wenn etwas Böses geschieht. Ihr hattet das Böse vorgehabt in euren Herzen. Gott aber hat das Gute vorgehabt. Und so lenkt Gott das Böse zum Guten, weil er gut und gerecht ist. Verfluchte Hiob die Räuber, die seine Herde überfallen haben? Verfluchte Hiob den Teufel, der sich bei Gott um Erlaubnis gebeten hat, Hiob zu schlagen mit Krankheit? Nein, Hiob sagt, der Herr hat es genommen. Hiob war sich der Souveränität Gottes bewusst, dass Gott in seinem Regiment ist. Schau auf das Unglück, welches in Korazin, in Bethsaida und in Kapernaum geschehen ist. Jesus selbst spricht darüber und sagt, wehe dir Korazin, wehe dir Kapernaum und Bethsaida. Warum? Weil sie mit Unglauben reagierten, weil sie sich der Wahrheit nicht gebeugt haben, weil sie die Buße nicht getan haben. Wie reagiert Jesus? Lukas sagt, zur selben Stunde frohlockte Jesus und spricht, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Zum Schluss führt uns die Erkenntnis von der Souveränität Gottes zur anbetenden Verehrung Gott gegenüber. Zur anbetenden Verehrung. Arthur Pink sagt, göttliche Souveränität ist nicht die Willkür eines tyrannischen Despoten, sondern die Willensausübung dessen, der unendlich weise und gut ist. Weil Gott unendlich weise ist, kann er sich nicht irren. Und weil er unendlich gerecht ist, wird er nichts falsch machen. Hierin liegt die Köstlichkeit dieser Wahrheit. Die Tatsache, dass dieser souveräne Gott mein Vater ist, sollte mein Herz zutiefst anrühren, so dass ich mich in anbetender Verehrung vor ihm beuge und allezeit sage, ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Genau das Gleiche tut Nebukadnezar. Im letzten Vers, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Mich wird es nicht wundern, wenn wir Nebukadnezar im Himmel treffen werden. Weil diese Worte nur ein Mensch sagen kann, dem Gott die Augen geöffnet hat und die Wahrheit offenbart hat und der diese Wahrheit geliebt hat. Ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon. Kein Wesensmerkmal Gottes tröstet seine Kinder mehr als die Lehre von seiner Souveränität. Sie glauben unter widrigsten Umständen und unter größten Schwierigkeiten, dass seine Souveränität ihre Not verordnet hat, seine Souveränität sie wieder aufrichtet und seine Souveränität sie alle heiligen wird. Unserem Gott gebührt Ehre und Macht und Majestät. Amen.